Herzlich willkommen zur neuen Kabinenpredigt der Ausgabe Nummer 11 im Jahr 2019. Ein bunter Strauß Themen erwartet euch auch heute wieder mit den Inhalten aus dem Blücherparkfußball. Deren da wären im Hauptteil ein Rückblick-Spielbericht Vorwärts Blücherpark gegen die FK Shooting Stars Köln. Ausblick auf Südsterne. Und auch den obligatorischen Blick über den Tellerrand wird es heute wieder geben mit verschiedenen Themen. Ja, fangen wir an. Kurzer Blick auf die aktuelle Situation. Sehr erfreulich. Vergangenen Samstag internes Turnier mit 30 Spielern, mit 30 Kindern, was ja so diesem leichten Trend der allgemeinen Spielerzahl widerspricht. Das ist ja schön. Ich weiß von zwei noch, die wegen dem Autodefekt nicht kommen könnten, dann wären es nämlich eigentlich 32 gewesen. Das ist sehr schön, das freut mich auch, dass die Zuwächse von beiden Rändern kommen, sag ich mal. Also es gibt junge Spieler, kleine Kinder, die jetzt kaum dabei sind, die sich das direkt mal angucken und hoffentlich natürlich Spaß dran gefunden haben. Aber auch von den älteren sind jetzt neuerdings welche regelmäßig dabei, die schon zum Teil jahrelang dabei sind, aber jetzt das interne Turnier auch für sich entdecken, und das freut mich außerordentlich, und es war auch wieder eine fantastische Veranstaltung. Ich lobe es ja oft genug. Somit kommen wir schon zum Top-Thema. Das da wäre Rückblick, Spielbericht, Vorwärts Blücherpark gegen die FK, was wohl für Fußballkinder Shooting Stars Köln steht. Kontakt kam auf deren Initiative zustande. Deren Trainer, der Neo, hatte mich angeschrieben. Und ja, dann haben wir das gemacht. War im Vorfeld jetzt nicht so alles klar. Er sagte, zwischen 10 und 12 oder was sind die Kinder. Und ich habe dann versucht, unseren Kader da so ein bisschen anzupassen. Ich denke, unsere Jüngeren waren schon jünger als deren Jüngsten. Sagen wir es mal so, also falls, und ich gehe davon aus, dass wir das nochmal machen, würde ich vielleicht mich auf 2010, 2011 als Jahrgang beschränken. Aber das werden wir dann sehen. Ja, wir hatten ja erst das interne Turnier noch, das war dann um 12 beendet. Die kamen dann auch kurz drauf, oder eigentlich auf die Minute, 12 Uhr waren die dann auch da, aber so war es auch gedacht. Also 12.30 Uhr war Anstoß geplant. Unsere Kinder haben die meisten das interne Turnier vorher noch gespielt und konnten dann einfach da bleiben. Und dann haben wir uns schnell geeinigt, 7 plus Torwart. Die hatten so aufbaubare Tore dabei, die haben wir benutzt. Ich habe Spielfeld aufgebaut und unserer Mannschaft gesagt, die erste Aufstellung selbstständig, und dann nochmal alle zusammengeholt, um ja mit allen die Spielregeln nochmal klar zu machen, auf was ich. Ich habe Spielleiter gemacht und finde es auch wichtig, dass man das gerade den Gästeeltern dann nochmal sagt, weil ich weiß, dass das sowohl bei Spielern als auch bei Eltern mitunter Irritationen hervorruft, weil die dann denken, hey, der kann ja nicht beides, das kann er ja nicht objektiv machen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da einer ein Problem mit hatte. Im Gegenteil, die Eltern waren durchweg sehr entspannt, auch was ich dann immer befürchte, ja, dass die so nah am Spielfeldrand kleben und reinpullen. Also auch mir gegenüber, es gab keinen einzigen Ruf, Schiedsrichter, Hand, irgendwas, null. Fand ich gut, das war mir alles sehr sympathisch. Zu den Toren vielleicht, ich weiß, dass das schön ist. Ich finde es selber natürlich auch schön, wenn der Ball so im Netz zappelt, aber ich bin ja eher von den Vorteilen der Hütchentore überzeugt, weil die von der Größe her ein bisschen flexibler sind, und die waren jetzt so Eishockey-mäßig und also relativ klein, und wenn dann Torwart im Tor steht, der einigermaßen was hält, und wie es jetzt da dann zum Teil war, zwei, drei Spieler noch davor, da ist da schier kein Durchkommen mehr. Das hat dann der Spielverlauf zum Teil auch gezeigt. Aber dazu später noch ein paar Worte. Ja, Spiel ging dann los, ein munterer Auftakt. Ich hatte das Gefühl, wir haben es eigentlich ganz gut im Griff, hatten ja meiner Einschätzung nach doch ein bisschen mehr vom Spiel und die klareren Chancen. 1-0 hat sich der Spielleiter natürlich dann gleich wieder nach vorne gedrängt. Also Johann hat ein schönes Tor geschossen. Ich hatte aber, also mir so ein Gefühl, ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe auch echt lange gezögert, aber es war halt so, dass es davor einen Zweikampf gab mit einer Grätsche, und mein erster Eindruck war, dass die Grätsche oder das Foul, man, Grätsche muss ja nicht zwangsläufig ein Foul sein, also dass halt der den Ball nicht gespielt hat, aber verhindert hat, dass der Spieler, der am nächsten dran war, noch eine Chance gehabt hätte, den Schuss zu blocken. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, das Tor nicht zählen zu lassen, weil ich da auch keine Zweifel aufkommen lassen wollte. Hat mir für den Johann natürlich schon leid getan, oder für unsere Mannschaft auch natürlich. Aber ja, das war dann mein Gefühl, dass das richtig ist in dem Moment. Und ja, bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass es die eigentlich richtige Entscheidung war, auch fürs Klima, für die Atmosphäre. Ich glaube, da war dann spätestens der Zeitpunkt, wo niemand mehr denken konnte, dass der Schiedsrichter jetzt da irgendwie eine Großpartei für die eigene Mannschaft ergreift. Es schien dann auch gar nicht so entscheidend, weil wir dann nach und nach sicher mit 3-0 in Führung gegangen sind und sich das eigentlich alles super angefühlt hat. Wie gesagt, wir waren eigentlich eh relativ überlegen und ja, kurz vor der Halbzeit, und das war wohl so ein kleiner Knackpunkt, dann fiel noch das 3-1. Hätte man auch ein bisschen pünktlicher abpfeifen können, dann hat hier wohl der Spielleiter wieder entscheidend ins Spielgeschehen eingegriffen. Auf jeden Fall letzte Aktion, erste Halbzeit zum 3-1. Damit sind wir dann, wie gesagt, in die Pause gegangen. Ich habe dann für die zweite Halbzeit die Aufstellung übernommen, um so ein bisschen Gleichgewicht mit den größeren und den kleineren herzustellen. Und ja, dann haben wir es komplett aus der Hand gegeben. Es sind dann Tore gefallen, 3-2, 3-3 bis zum 3-4, also Rückstand, das Spiel komplett hergegeben. Ja, Gründe ist natürlich dann immer eine gute Frage. Ich denke, wir haben weiter viel offensiver gespielt, und was ich eh gut finde, Torwart weit vorm Tor, da stimmt dann nicht jede Entscheidung immer, und letzten Endes muss man natürlich auch sagen, hat der Gegner das gut gemacht, seine Chancen konsequent oder relativ konsequent genützt, und so stand es dann 3-4. Keine einfache Situation, das muss man mal ganz klar sagen, aber die Mannschaft ist für meine Begriffe ruhig geblieben, werden wir später noch von sprechen, und hat kurz vor Schluss dann den für mich völlig verdienten Ausgleich noch geschafft. Ja, mit 4-4 finde ich eh ein gutes Ergebnis für so ein erstes Spiel. Ein Mordsspektakel, spektakulärer Toreverlauf, super, super Sache. Ein paar Anmerkungen von meiner Seite dann noch. Ja, mit den Toren habe ich am Anfang schon durchblicken lassen. Das war schon echt schwer. Also die haben es ja dann so gemacht, dass, was der Trainer glaube ich gar nicht wollte, der hat ein paar Mal reingerufen, komm, geht mit nach vorne. Da standen dann zwei, zum Teil drei Spieler direkt vorm Tor, das vielleicht, keine Ahnung, 1,50 breit war. Und dass es da schwierig ist, Chancen rauszuspielen bzw. Tore zu schießen, das ist ja wohl sonnenklar. Ich fand aber trotzdem, dass sie das gut gemacht haben. Wir haben danach in der Nachbesprechung haben sie gesagt, ja, sie hätten das Gefühl gehabt, sie wären nervös geworden. Und da habe ich ja vehement schon widersprochen, so sah es überhaupt nicht aus. Ich fand, ihr habt cool weitergespielt. Wir hatten ja jede Menge Chancen, muss man sagen. Wie gesagt, der Torhüter von denen hat irgendwie hervorragend gehalten. Und wir haben es in der schwierigen Situation mit dem kleinen Tor, mit der massiven Verteidigung, nenne ich es mal, und dem Druck, das Spiel aus der Hand gegeben zu haben. Also allein das fand ich schon super, dass es den Rückstand gegeben hat oder das Spiel so komplett gekippt ist, ohne dass unsere Mannschaft irgendwelche Auflösungserscheinungen in Sachen Teamgeist gezeigt hätte. Also da gab es keine Anschuldigung, keinen Vorwurf, kein Gemaule, kein irgendwas. Und allein das fand ich schon eine gute Leistung. Und wie gesagt, dem eigenen Eindruck, sie hätten die Nerven verloren, kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ganz im Gegenteil, cool geblieben, weiter die Bälle versucht, ruhig vors Tor zu kriegen, die Chancen rauszuspielen. Wie gesagt, wir hatten ja noch viel, viel mehr Chancen. Und sehr schön natürlich, dass das dann auch belohnt worden ist mit dem 4-4. Szene des Tages für mich allerdings, und ich denke für die meisten anderen auch, die Rettungstat vom Ben, der also in der Situation, Torwart war weit draußen, hat den Ball wohl auch geklärt, und dann war er so ein bisschen in der Luft und hat einer aufs Tor geschossen, und das war auch echt ein fantastischer Schuss, also 20 Meter oder was, in hohem Bogen geht er Richtung Tor. Mein erster Gedanke war, boah, da geht drüber. Und der Ben Feldspieler stand noch so vorm Tor, man sah auch ihn, er ist ein bisschen unschlüssig, was passiert jetzt. Und der Ball wäre dann aber tatsächlich direkt im Winkel eingeschlagen, aber er ist hochgesprungen, hat ihn von der Linie geköpft. Sensationelle Aktion und ja, auch so ein bisschen sinnbildlich fürs Spiel. Also mein Ansatz ist ja, dass jedes Spiel auch so ein bisschen seine Geschichte hat und seine Geschichte erzählt. Und für mich war das ein Moment, wo der Ben allen klar gemacht hat, egal wie es läuft, wir geben hier nicht auf, wir hauen uns weiter voll rein. Und das war für mich eine wichtige und eine super, super Szene. Dann auch noch eine nette Verabschiedung mit dem Gegner und Trainer und Eltern zum Teil auch. Ich glaube, dass die das auch gut fanden. Letzten Endes schreit ja allein schon das Ergebnis nach einer Wiederholung. Wir haben auch gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und ich denke, man kann sagen, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das letzte Mal gegen die gespielt haben. Kommt unserem Ziel ja auch näher, dass wir so Kontakte pflegen und ausbauen wollen. Denke ich eh schon drüber nach, wie viele Mannschaften es da wohl gibt, wie man da mal dahinter kommen könnte, um da mal zu mehreren noch Kontakt zu kriegen. Ja, mal sehen. Sind wir schon fast beim Ausblick. Das wäre einer. Und ein weiterer Punkt wäre noch, das sagte ein Freund gestern beim Fußball gucken, der arbeitet in einem Jugendzentrum und die machen auch mal irgendwann ein Fußballturnier. Und das wäre natürlich auch was, dass man so Alternativ-Jugendzentren Blabla Geschichten teilen. Ich habe jetzt schon mal kurz recherchiert, ich habe das nicht gefunden und auch sonstiges, aber sowas wird's ja geben. Und das könnte für uns ja auch ein Betätigungsfeld noch werden. Ja, bleiben wir beim Ausblick. Kommenden Sonntag, nächster Matchday im Blücherpark. Der Klassiko steht an gegen der Herbstklassiko gegen die Südsterne. Ja, Sonntagabend sah es mit den Anmeldungen noch ein bisschen knapp aus. Jetzt hat sich das gelichtet. Wir sind quasi komplett, sind für drei Mannschaften am Start. Und ja, bewährtes Programm mit den Südsternen. 11 Uhr Anpfiff auf drei Spielfeldern. Hofft, dass wir eine ähnlich gute Atmosphäre hinkriegen wie bei den letzten Aufeinandertreffen. Und hoffe auf gutes Wetter und freue mich da schon wieder unheimlich drauf. Ja, intern steht die Vorbereitung der Zeitumstellung an, die ja immer mit durchaus ein bisschen Kopfzerbrechen verbunden ist. Ich habe jetzt ja am Montag in der Rundmail mal schon mal rumgefragt, wer mit den frühen Zeiten Probleme hat. Ja, es ist jetzt erst Montagabend, aber bisher hält sich's in Grenzen. Man muss gucken, man wird sehen, wie sich das darstellt. Grundproblem ist halt, eigentlich sind die späteren Gruppen eher für die Älteren. Es gibt aber auch Jüngere, die dann schon Schwierigkeiten haben. Es gibt verschiedene Modelle, dass man sagt, naja, einen Termin nehmen wir dann für die Jüngeren. Die Jüngeren mit dazu müssen dann halt die Älteren wieder ein bisschen aufteilen. Letzten Endes gibt es auch immer noch die Option, den Montag als vielleicht späten Trainingstag dann doch wieder mit reinzunehmen und dafür vielleicht die ein oder andere jüngere Gruppe zu verschieben. Letzten Endes geht es darum, dass ich möglichst schnell weiß, wo gibt es Schwierigkeiten, was gibt es für Optionen und dann relativ kurzfristig möglicherweise, das sind ja die Ferien dann auch dazwischen, da wird ja Zeit sein für sowas, möglichst passendes Zeitprogramm zusammenstellen. Kommen wir zum Blick über den Tellerrand. Ich möchte kurz nochmal rückblickend auf ein Thema der letzten Ausgabe zurückkommen, nämlich mein wahrscheinlich eher diffus beschriebenes Gefühl der Nationalmannschaft gegenüber. Das hat Philipp Köster in der neuen Elf Freunde in seiner Kolumne nochmal oder hat es aufgegriffen, beziehungsweise hat sich auch damit beschäftigt. Unter dem Artikel Bierhofs Bacardi-Insel schreibt er, dass es eben selten richtig stimmungsvoll war, bei der Nationalmannschaft, aber dass es in Hamburg nochmal besonders mau war und dass eben ein Gefühl des Neustarts verbreitet werden sollte durch die Aussortierung der Bayern-Spieler, Sané in die Startelf, bisschen Selbstkritik vom Löw, der überraschende Sieg in Holland, aber er schreibt auch, beim Publikum ist diese Euphorie nicht angekommen. Und jetzt zitiere ich, nein, die Anhänger haben ein gutes Gespür dafür, dass es gar keinen Neuanfang beim DFB-Team gegeben hat. Dazu hätte es nämlich erst einmal einer Diskussion bedurft, wofür die Auswahl eigentlich in Zukunft stehen und für welche Werte sie kämpfen will. Die Mannschaft ist bislang nur eine hohle und tote PR-Phrase. Sie steht für nichts, nicht für mannschaftlichen Zusammenhalt, nicht für gesellschaftliches Engagement, für gar nichts. Und je größer und angeberischer sie an Busflanken und Kabinenwände gepinselt wird, desto mehr wird diese Leerstelle offenbar. Dann schreibt er weiter, dass eben diese Entwicklung eigentlich mit der Ära Klinsmann Bierhoff begonnen hat, als die Nationalmannschaft dann immer mehr zu einer Inszenierung wurde, die Vermarktung immer weiter in den Vordergrund gerückt ist, und schreibt dann zum Schluss: Die Nationalelf neu zu denken, über ihre Rolle in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft zu diskutieren, ohne dabei gleich an ihre Vermarktbarkeit zu denken, wäre ein guter Start. Er ist längst überfällig, eigentlich schon seit 2014. Ja, finde die Elf-Freunde ja sowieso nach wie vor höchst empfehlenswert, und auch in dem Artikel bringt es für meine Begriffe auf den Punkt. Das ist ja, was ich eh immer sage, eine Mannschaft muss halt eh erstmal für irgendwas stehen, irgendeine gewisse Stimmung verbreiten, und dass das für eine Nationalmannschaft in ganz besonderem Maße gelten sollte, ist für mich klar. Nächstes Thema, Ter Stegen Neuer und die Reaktion von Uli Hoeneß, die Geschichte ganz kurz. Ter Stegen hat wohl in der Pressekonferenz in Spanien auf die Frage, ja, wie die seine Rolle, wie er das sieht in der Nationalmannschaft, hat er gesagt, ja, es ist schwierig, die Reise war schwierig, vor allem unter dem Aspekt wohl, dass der Trainerstab ihm signalisiert hat, gegen Nordirland oder was würde er wohl spielen. Dann hat sich Neuer ja gleich gemeldet und das als Respektlosigkeit tituliert, und jetzt ist Uli Hoeneß ihm noch zur Seite gesprungen, hat davon gesprochen, die westdeutsche Presse wäre eh für Ter Stegen, und hat sich von der süddeutschen Presse dann eher gewünscht oder vermisst, dass die sich nicht klarer für Neuer positioniert hat. Das ist schon fast ja peinlich im Grunde, wie er sich das selber demontiert, und wer das gucken möchte, ich gucke mal, ob ich es finde, dann kann ich es gleich verlinken, aber das ist schon fast Katastrophentourismus, sich sowas anzugucken. Letzten Endes hat Ter Stegen mit keinem Wort gesagt, er hält sich für besser als Neuer hat, sondern eben nur über seine Rolle da gesprochen, und ich finde zu Recht, und wenn da jemals von Respektlosigkeit die Rede sein könnte, dann ist es für mich die Situation vor der WM 2018, als Neuer ohne Spielpraxis dahin gefahren ist, ein halbes Jahr kein Spiel gemacht hat, verletzt war und man so getan hat, als hätte man außer ihm nur Einarmige und Blinde im Kader, und es wäre eine Riesenkatastrophe, wenn er nicht spielen könnte, täglich Wasserstandsmeldungen über den Verletzungszustand auf der DFB-Seite veröffentlicht hat und ja verdrängt hat, dass sie eben dann mit Ter Stegen, Torwart, der jetzt seit Jahren beim FC Barcelona, der ja noch ein größerer Club ist als die Bayern, sich da durchgesetzt hat, weiterentwickelt hat, als unumstritten gilt und das überhaupt kein Problem gewesen wäre, hätte eben der gespielt. Dann hat der WDR heute vermeldet, dass die Ermittlungen gegen einen Polizisten, der einen Balljungen schwer verletzte, eingestellt worden sind. Und zwar hatte er beim Platzsturm von Karlsruher Fans in Münster angesichts des Aufstiegs die Übersicht verloren und den Jungen im Gesicht erwischt, so hieß es in der Meldung. Da gab es erstmal Kritik an dem Begriff erwischt. Er hat ihm eins auf die Mappe gegeben, hat ihm ins Gesicht gehauen. Also einem 15-Jährigen und Übersicht verloren eben, weil es ein Balljunge war und ist jetzt mit, dreistelligen Geldstrafe irgendwie davongekommen, hat sich entschuldigt. Ist natürlich kritisch zu sehen, weil im Umkehrschluss bedeutet das, der hat ja nichts gemacht, es war ein Balljunge, also dass der jetzt groß aggressiv aufgetreten wäre, kann ja mal ausgegangen werden, und im Umkehrschluss bedeutet das, hätte er jetzt sinnloserweise und grundlos im Karlsruher Fan eine reingezimmert, dann wäre das natürlich völlig okay gewesen. Dann möchte ich zum Abschluss kurz von der Fortuna erzählen. Ich war am Wochenende wieder zweimal da. Freitagabend hat die erste Mannschaft gegen Verl gespielt, 2-0 verloren. Chancenlos in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit lief es ein bisschen besser, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht einfach dem nachlassenden Gegner, der sich in Sicherheit gewogen hat, geschuldet ist. Schwer zu sagen, erste Halbzeit war für mich fast schon ein Klassenunterschied zu erkennen. Sind jetzt Vorletzter, wird ein schwieriges Jahr. Dennoch fand ich es wieder gut. Ich stand diesmal auf der Stehtribüne, so bei den Eagles, bei den Ultras, die dann auch so eine kleine Pyroshow gemacht haben. Das war sehr schön. Und am besten fand ich den einen Wechselgesang, als es hieß, ne, der eine brüllt es dann immer so vor, ich weiß gar nicht, wie das jetzt konkret heißt, auf jeden Fall ging es dann immer so, Zollstock ist das Maß aller Dinge, und dann alle anderen, Zollstock ist das Maß aller Dinge, und weiter geht's, Zollstock bleibt das Maß aller Dinge, Zollstock bleibt das Maß aller Dinge. Ja, fand ich sehr, sehr, sehr lustig, muss ich sagen, und nach wie vor gehe ich da trotz des fehlenden Erfolges gern hin. War dann am Sonntag auch nochmal bei der zweiten Mannschaft, die ja bekanntlich nur eine Liga drunter spielt. Auch das war sehr gut. Leider haben sie auch verloren. Gegen Siegburg war es, glaube ich, hochinteressantes, hochklassiges Spiel für meine Begriffe. Auch richtig gutes Spiel, richtig gute Fußballer sind es. Junge Leute, die einen echt guten Ball spielen und da was auf den Platz bringen. 1-0 zurückgelegen, dann kurz vor Schluss 1-1, aber dann quasi im Gegenzug noch was 1-2. Also die stehen jetzt auch unten drin, sind, glaube ich, Viertletzter. Aber also gerade auch diese zweite Mannschaft sich anzugucken, empfehle ich wirklich, weil es sehr macht riesen Spaß. So viel für heute, bis zum nächsten Mal.